Deinen Lieblingspodcast hast du ja schon gefunden. Alles andere findest du bei ebay.de. Ganz egal, ob neu, gebraucht oder refurbished. Finde, was dich und andere glücklich macht und erhalte mit dem eBay-Käuferschutz dein Geld zurück, wenn einmal etwas nicht stimmt. Deins, meins, eBay. Mehr dazu unter ebay.de.
Ey. 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 Oh. Was ist denn das für eine Melodie? Da kommen zwei Typen, ey, ich kenne die. Das sind der Olli und der Böhmermann. Ja, fest und flauschig fängt jetzt an. Und alle Berliner sind am Bock, alle Berliner sind heiß und alle Berliner sind dabei, weil alle Berliner wissen, es geht los hier mit fest und flauschig. Jeder Wett hat seine große Chance. Hier kommen die Bitches aus der Medienbranche. Sie haben beide kurze Hosen an. Hey, am Oberschenkel klebt Knoten dran. Und alle Partien, das sind alle Partien, sind dabei. Alle Partien wollen den Sound hören und lieben den Scheiß. Ja, 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 ja. Ja, ich darf mal Kartoffeln schieben.
Ja.
Die Politik und mein Mörchen will.
Na ja.
Und alle Partien, das sind dabei. Alle Partien, das sind dabei. Alle Partien, das sind dabei. Alle Partien, das sind dabei.
Yo. Yo, es ist Mittwoch, der 29. September, es ist Boomer Cringe Time.
Boomer Cringe 39. Heute eine Sendung, die so alt ist wie wir innerlich.
Ja.
Kalenderwoche 39. Meine Güte, liebe Fans von Spotify, liebe Freunde von Fest und Flauschig, herzlich willkommen. Was waren das für Tage?
Ja, es ist die legendäre, großartige Sendung jetzt, die wir machen nach der Bundestagswahl.
Ja.
Jan, wie sind deine Gefühle heute?
Also wir müssen zuallererst mal sagen, wir müssen offenlegen, wann wir diese Sendung aufzeichnen.
Stimmt,
weil die Entwicklungen,
es kann viel passieren, es ist Montagabend.
Genau, es ist später Montagabend. Die Entwicklungen am Dienstag sind noch nicht abzusehen. Ihr werdet diese Sendung wahrscheinlich dann hören, irgendwann am Mittwoch im Laufe des Tages. Wir sind also schon einen Tag alt, was uns vielleicht aber auch die Möglichkeit gibt, Dinge mit so einer kleinen Distanz vielleicht ein bisschen aus einer anderen Perspektive sich anzuschauen. Ich muss mal sagen, das war gestern ein sehr, sehr anstrengender Tag. Gestern heißt am Sonntag der Wahlsonntag. Hm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Du hast ja in Berlin gewählt. Ich habe schon vor langer Zeit per Briefwahl gewählt. Das heißt, ich musste gar nicht mehr ins Wahllokal gehen in Nordrhein-Westfalen. In einem Wahlkreis, ich glaube Rhein-Erft 1 ist mein Wahlkreis.
Mhm.
Und bei dir, was ist deiner?
Den Wahlkreis weiß ich nicht. Ich habe einen Brief bekommen und bin hingegangen zur Schule, wo die Urne aufgestellt war. Im Gegensatz zu vielen anderen Stadtteilen war es bei mir äußerst entspannt. Ich habe 5 Minuten gewartet, habe meine Kreuzchen gemacht und bin abgehauen. Ich habe aber gehört, es gab katastrophale Zustände hier. Man redet über eine Neuwahl in Berlin, Jan.
Das wollte ich dich gerade mal fragen. Und du hast es tatsächlich in der letzten Sendung prognostiziert, weil es eine total beschissene Idee war, den Marathon am selben Tag zu organisieren,
ja,
wie die Wahl. Und ich habe mir von Kolleginnen und Kollegen sagen lassen, die in Berlin gewählt haben, dass das Problem auch war, dass so wahnsinnig viele Dinge angekreuzt werden mussten. Was musste man bei euch denn alles wählen?
6 Zettel musste man ankreuzen. 6 tatsächlich.
Zettel?
6 Stück, ja. 6 Kreuze musste man
machen. Und so eine kleine Pappe dabei, so ein bisschen Ecstasy war auch noch mit dabei, die 7. Pappe, die muss man runterschlucken.
Damit man überhaupt hinkommt, damit man überhaupt dahin geht. Ey, es soll auf alle Fälle katastrophale Zustände gegeben haben hier. Momentan ist Franziska Giffey wahrscheinlich doch die neue Bürgermeisterin. So sieht es momentan noch aus. Es gibt aber, ich weiß nicht, wie es morgen aussieht, vielleicht gibt es wirklich Neuwahlen. Es gab nicht genug Stimmzetteln. Man musste unheimlich lange warten. Um 18 Uhr war die Berliner stehen erst um 17.30 Uhr auf. 18 Uhr waren die Wahllokale dicht. Und es ist ein großes Kuddelmuddel. Ehrlich gesagt, in Berlin ist es auch ein bisschen scheißegal, wer hier in der Macht ist. Ich glaube, die Stadt ist verloren. Wie der Hamburger Polizist mir mal vor 3 Jahren hier gesagt hat, als ich mit dem Hund durch den Görlitzer Park gelaufen bin und ich ihm gefragt habe, was machst du denn hier? Und er meinte, er sucht einen Finger. Vielleicht erinnern sich einige Leute noch dran.
Ja, ja.
Ja, genau.
Der hat gesagt, Berlin ist verloren.
Berlin, ich habe keine Ahnung, was hier jetzt passiert. Auf alle Fälle gab es nicht genug Stimmzettel, was ich schon mal äußerst unprofessionell finde. Dann gab es noch andere Probleme, logistische.
Ja, also wenn man eine Sache doch bei einer Wahl vorher weiß, ist dann, wie viele Leute abstimmen. Das ist doch in so Tabellen festgelegt. Da kann es doch gar nicht sein, dass man zu wenig Stimmzettel hat.
In Berlin kann man das sehr schlecht einschätzen. Das liegt daran, welche Party am Abend vorher war und ob die Leute überhaupt hochkommen. Keine Ahnung.
Dann wurde auf jeden Fall auch noch abgestimmt, sowohl für die Abgeordnetenhauswahl, also euer Landesparlament, wo wohl Franziska Giffey gewonnen hat, vor, ich glaube, den Grünen, und an zweiter Stelle ist An dritter Stelle ist dann die CDU und oder die Linkspartei sogar. Ich glaube.
Am Anfang sah es so aus, als wenn die Grünen das Rennen machen, aber dann bei der zweiten Prognose war die SPD dann vorne.
Ich muss ja direkt die aktuellen Zahlen anschauen. Ich bin gar nicht up to date, weil so viele Zahlen reingekommen sind. Wer denn da jetzt an welcher Stelle war? Ergebnisse Berliner Wahlen, weitere Informationen. Und da sehen wir es auch schon. Ja, die CDU ist an Position 3, die Grünen an Position 2, die SPD an Position 1. In Berlin. Also das heißt wahrscheinlich, was für eine Koalition wird denn da jetzt gewünscht in Berlin? Was ist Franziska Giffey zusammen mit den Grünen und den Linken oder was machen
die
jetzt? Nee,
ich glaube, die Linken weiß ich gar nicht. Die haben ja wohl eine ganz große Niederlage erleben müssen. Ob die da jetzt mit dabei sind, keine Ahnung. Auf alle Fälle wird es so bleiben, wie es eigentlich war in Berlin.
Ja,
oder?
Also, es war ja immer rot-grün. Wir sollten nicht rumorakeln und gar nicht, also gerade so die Zahlen, da können wir uns eh nicht so einlassen.
Das wird sich sowieso noch ändern. Viel wichtiger ist, wie lange wird dieser Zustand jetzt andauern, der momentan herrscht, weil Armin Laschet gibt nicht auf, obwohl er die Wahl verloren hat, eindeutig.
Und das muss ich sagen, ich habe heute eigentlich nichts anderes gemacht als Pressekonferenzen geguckt. Den ganzen Montag habe ich nichts anderes gemacht, als die FDP mir anzuschauen. Dieses legendäre Streitgespräch auch der Rechtsextremen, also der Nazis von der AfD, die da bei der Bundespressekonferenz saßen und offensichtlich erstmal intern so ein paar Sachen klären müssen. Und so wie
die müssen sich mal aussprechen.
Ja, aussprechen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Vielleicht ist auch noch Faustkampf angesagt. Oder dass man sich erstmal vielleicht ein kleines bisschen untereinander...
Ich bin grundsätzlich froh, dass sie nicht so viele Stimmen bekommen haben, außer natürlich in den altbekannten Bundesländern im Osten. Aber grundsätzlich haben sie ziemlich abgekackt und das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Ich habe das Game von Armin Laschet nicht so ganz verstanden. Was hat er denn jetzt am eigentlich vor?
Wenn er noch einmal sagt, wir haben Auftrag von den Wählern bekommen, ne? Also wirklich, das ist ja sein Satz. Er hat gar keinen Auftrag bekommen. Es ist die größte Niederlage der CDU. Ich weiß, alle anderen reden auch darüber. Wir müssen das gar nicht in die große Breite, aber das ist schon echt auch eine neue Qualität, wenn man als Zweiter nicht einfach sagt, hey, das war eine Niederlage, wir haben richtig schlecht abgeschnitten, ich ziehe mich mal zurück. Ganz ehrlich, das ist wie Jogi Löw vor 2 oder vor 3 Jahren so ein bisschen, weißt du, als er dann irgendwie in der Vorrunde ausgeschieden ist. Nicht so richtig gut. Also ich meine, was heißt nicht richtig gut? Er lebt in einer Parallelwelt, wie der Spiegel es auch geschrieben
hat. Ich hab das heute Morgen gesehen, die Pressekonferenz, auch finde ich bemerkenswert, wie die Pressekonferenzen aufeinander abgestimmt sind. Also die FDP macht die Pressekonferenz, da warten die in der CDU-Parteizentrale im Konrad-Adenauer-Haus, im KAH, wie es inzwischen nur noch genannt wird unter Politprofis, und warten dann darauf, dass der Lindner fertig ist. Und dann mit so ein bisschen Verzögerung kommt dann Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU, und Armin Laschet auf die Bühne. Ich habe zuerst gedacht, mich richtig erschrocken, wie fertig Armin Laschet aussah. Ich glaube, er hat nicht viel Party gemacht. Er hat auch, glaube ich, nicht zu Hause in seinem eigenen Bett geschlafen, sondern musste im Motel One schlafen. Das teure Hotelzimmer wurde gecancelt. Armin, heute Nacht ist Einzelbett im Motel One. Und dann
es ist langsam aber auch einfach mal gut, ne? Also wir hatten schon die Schnauze voll bei der Vorberichterstattung und allem. Und jetzt geht das ganze Ding nämlich so weiter. Amerikanische Verhältnisse. Es wird ewig gepokert werden. Vielleicht wird man jetzt Habeck irgendwie als Kanzler vorschlagen. Und dann gibt es doch eine Jamaika-Koalition. Das würde ich nicht gut finden.
Also
Jan, was denkst du?
Also
hast du irgendeine Prognose, die wir heute sagen
können? Also ich hatte bei der Elefantenrunde am Sonntagabend, also dieser großen Runde um 20.15 Uhr übertragen von ARD und ZDF und wahrscheinlich auch Bild TV, die sie einfach draufgeschaltet haben, weil es irgendwie interessant war. Und da saßen alle Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien. Und da habe ich gedacht, okay, es riecht echt ganz schön nach Ampel, also nach Rot, Grün, Gelb. Das habe ich dann auch in so Einzelrunden noch gedacht, also wie sich Cem Özdemir und Volker Wissing bei Anne Will angeflirtet haben und sich da gegenseitig komplimentiert haben. Ich habe schon gedacht, bevor sie gleich in der Mikrofon dazustellst, machen sie einen Podcast, so gut wie die aufeinander abgestimmt waren. Und ich kann mir vorstellen, jetzt kam heute raus, dass Annalena Baerbock und Robert Habeck sich wohl geeinigt haben, wenn es nichts wird mit der Kanzlerschaft, übernimmt Robert Habeck die Vizekanzlerschaft in der Koalition. Wenn das stimmt, dann bedeutet das, dass auch Robert Habeck bei den Grünen als Verhandlungsführer in die Verhandlungen geht. Und dann muss ich sagen, haben wir ein ganz schön testosterongeladenes Führungsteam. Da sind da drei Alpha-Typen, nämlich Christian Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz, die so ein bisschen, so ein kleines bisschen wie früher in der Jungsumkleide im Sportunterricht ausmachen, wer der coolste untereinander ist. So ein bisschen riecht das dann.
Würdest du Olaf Scholz als Alpha-Typen
bezeichnen? Auf jeden Fall, Alter. Ich glaube, Olaf Scholz ist ein Typ, der bringt das ja wirklich ohne mit der Wimper zu zucken übers Herz. Sich selbst zu loben und auch von sich selbst als die Menschen wollen, dass ich Kanzler werde, zu sprechen. Da würde ich vor Scham im Boden versinken, wenn ich sowas über mich sagen würde. Weißt du, das finde ich derart dreist und eiskalt. Und die Taktik von ihm ist wirklich fantastisch. Also das Rhetorische, das hat er wirklich perfektioniert im Wahlkampf. Keine Miene verzogen, drei Fragen beantwortet bei der Pressekonferenz heute von ausländischen Reportern auf okay im Englisch, das hat man die Kanzlerin 16 Jahre nicht machen sehen, einfach auf Englisch antworten, obwohl sie es wahrscheinlich auch hätte gekonnt hätte, hat er heute durchgezogen und wirklich eine stoische Ruhe und er muss eigentlich nichts anderes machen, als es eine Woche lang wirklich nicht mit der Wimper zucken und einfach nur cool bleiben, dann zerlegt sich Armin Laschet vor lauter Nervosität selbst.
Aber war Olaf Scholz jemals ein anderer Typ, außer der jetzt war? Er war ja schon immer so ein stoischer Typ und vielleicht, ich habe gestern gedacht, das einzig Positive ist, wenn er Kanzler ist, also einer der positiven Aspekte an der ganzen Sache wäre, dass er wirklich eine ruhige Ausstrahlung hat. Vielleicht tut einem das schon mal ganz gut. Jemand, der etwas Ruhe bewahrt. Ich meine, ich weiß nicht, ob er überhaupt anders kann, aber ist...
Ja, also Olaf Scholz ist ein Kanzlerkandidat, also dem würde nicht mal der Einsatz von Brechmitteln würde den aus der Ruhe bringen. Hat er die Vergangenheit gezeigt. Ich bin total gespannt, wie die SPD sich weiterfällt und vor allem, ob der Laden zusammenbleibt. Jetzt redet immer von Geschlossenheit und alle sind irgendwie auf Linie, aber es sind ja, glaube ich, 20 Jusos jetzt neu in die Fraktion gekommen. Mhm. Und du weißt ja, wie diese jungen sozialistischen Punker drauf sind. Die haben ja teilweise Piercings und Vorstellungen von Sozialismus, die wirklich, wo ich sagen muss, als Weltleser muss das sein.
Ja, aber ey, wie absurd ist das eigentlich alles? Vor einem Jahr oder vom Dreivierteljahr haben wir uns noch so lustig gemacht über Olaf Scholz. Ey. Und jetzt wird er wahrscheinlich Kanzler.
Ich weiß noch,
als du hier für Baerbock diese Ansage auch gemacht hast, wie sich das alles verändert hat. Die SPD war auf den Knien, die Partei war, die haben kurz überlegt, sich aufzulösen. Wirklich, es war wirklich... unglaublich,
ja, auch
was für Zeiten wir leben. Und ich musste heute ein Interview geben und ich habe es da auch gesagt, genauso zerrissen, wie momentan diese Zeit ist und unsere Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen, so zerrissen und undurchsichtig ist auch diese Wahl. Und weil man einfach keinen klaren Sieger hat, weil man auch so ein bisschen, ja, was wähle ich denn? Also es war wirklich auch ein harter Kampf. Ich will jetzt nicht sagen, was ich gewählt habe. Ich habe mit mir gerungen und es ist alles so, ich frage mich manchmal so, ziehe ich mir das jetzt noch weiter rein? Weil eigentlich ist es sowieso ein bisschen egal. Weißt du, was ich meine?
Ja. Naja, ein bisschen egal nicht. Ich finde ehrlich gesagt, also diese Perspektive, dass sich da jetzt zumindest so zwei neue Parteien aufmachen, in die Regierung zu kommen und die dann eben beide, wenn die sich einigen können, das haben ja die Grünen und die Gelben jetzt gesagt, die wollen sie erstmal zusammensetzen, wenn die sich einigen können, dann da zumindest ein bisschen was zu tun. Aber ganz ehrlich, ich glaube so richtig, die SPD reagiert seit 1998. Mit einer kurzen Unterbrechung, wo die FDP mal im Bund regiert hat. Ich finde, Berlin enteignen, eine super Idee. Berlin den Berlinern wegnehmen und zum Beispiel Düsseldorf überschreiben. Das ist einfach Düsseldorf zuständig.
Dann geht es der Stadt hier vielleicht ein bisschen besser, keine Ahnung. Oder wenn die Stuttgarter einfach auch so. Ich meine, Cem Özdemir, einen riesen Sieg gefahren. Meinst du, der könnte nochmal Kanzler werden?
Kann ich mir vorstellen. Und das ist ganz wichtig, dass man in Deutschland den Namen auch so ausspricht. Cem Özdemir.
Sagst du nicht? Sorry,
dass ich das sage. Cem ist richtig.
Cem?
Ja, Cem.
Shame Özdemir.
Shame. Shame Özdemir mit 40% und Tino Tropella hat in Görlitz, glaube ich, 50% geholt. Das abgehängte Görlitz hat da nochmal irgendwie so einen braunen Klopper rausgeholt. Ey, aber diese Bundespressekonferenz, wo da Weidel, Meuthen und Tropella saßen, ich habe es mir eben gerade eine Stunde reingezogen, da ist wirklich die Energie, diese negative Energie, ich glaube, da ist Kernfusion ist da auf der Bühne entstanden. Damit kann man irgendwie den Atomreaktor CERN oder so betreiben, mit der Energie, die da frei wird, dieser negativen Energie auf der Bühne.
Ja, schade für die AfD, dass
schade.
Die innerlich so... Ups, es klingelt bei mir. Hörst du meinen Hund?
Ja, kaum sagst du Nazis, fängt der Hund an zu bellen.
Asiatisches Essen habe ich bestellt. Ich muss mal ganz kurz ans Telefon, an die Tür. Wollen wir eine Pause machen? Oder?
Ich rede so lange weiter einfach. Ich halte die Leute bei der Stange.
Ja, geh mal kurz hin.
Hör mal auf zu bellen jetzt.
Ja. Kann ich endlich mal Sachen sagen, die ich immer mal sagen wollte in der Sendung, wo Olli mich aber immer unterbrochen hat. Also zum Beispiel, ich finde Musicals sind wirklich ein unterschätztes Genre. Und ich lasse mir da auch nicht reinquatschen von so einem Indie-Fürsten, der jetzt hier die neue Tokotronic-Platte gehört hat. Oder Jochen Distelmeier, habe ich die Handynummer im Kurzwaldspeicher. Hör mit deinen Musicals auf. Wenn ich eine alte Aufnahme von Miss Saigon aus Stuttgart, aus dem Musical-Palast, aus den 90er Jahren höre, da muss ich echt sagen, da werde ich rührselig, da werde ich emotional. Und auch wenn Angelika Milster die erste traurige Katze bei Cats Anfang der 90er Jahre in Hamburg im Operettenhaus. Wenn ich die singen höre in der Originalaufnahme, dann ist das für mich wirklich was Schönes und das hat für mich einen Wert. Und da muss Olli mit seinen tiefgründigen Singer-Songwriter-Texten und diesen ganzen Connections, die er da hat. Ich habe eh das Gefühl, dass die Musik von Olli, dass man die nur gut finden kann, diese ganze Hamburger Mucke, weil man die ganzen, So, da bin ich auch schon wieder. Ich halte gerade ein Plädoyer für Musicals und ich habe gerade die Theorie selbst entwickelt im Monolog, dass man die Hamburger Musik, wo du dich ja so gut auskennst, dass man die nur gut finden kann, wenn man die Musiker alle persönlich kennt. Und du kennst sie natürlich alle persönlich.
Ansonsten ist die Musik scheiße in Hamburg, das willst du gerade damit sagen.
Nee, nicht. Ich sag nur, das ist ein großer Vorteil, wenn man irgendwie, ich traue mich nicht, die Platte von, keine Ahnung, hier von die Liga der gewöhnlichen Gentlemen scheiße zu finden, weil mir Carsten sonst einer aufs Maul haut oder sowas. Oder Jochen Distelmeier macht irgendwie Karategriff, wenn ich sein neues Album kacke finde oder sowas.
Die Hamburger Schule ist tot, die haben sich alle weiterentwickelt. Das gibt es nicht mehr, diese höhere Instanz ist schon lange durch, Jan. Ja. Ich weiß nicht, wie du da auf das Thema jetzt gekommen bist.
Ich hab darüber geredet, dass ich manchmal weinen muss, wenn ich die alten Aufnahmen von Miss Saigon höre aus Stuttgart oder Angelika Milz. Was hast du denn überhaupt beim Asiaten bestellt?
Ich habe mir ein Bier beim Asiaten, eigentlich habe ich nur Essen bestellt, weil es irgendwo mehr was zu trinken gibt. Und ich habe mir noch ein Bier bestellt und noch ein Bier.
Oh, das ist ja schön. Ich habe heute auch beim Asiaten gegessen. Ich habe heute wie immer die E41 reingedübelt. War sehr lecker und eine große Cola. Hatte ich heute mir so einen schönen...
Hä? Was ist denn?
Pflaumenwein.
Den ja, als guter
Kunde geht aufs Haus.
Das ist ein Geschenk, ne? Das geht aufs Haus.
Naja, also komm, lassen Sie sich zahlenmäßig rumorakeln. Ich finde die Wahltaktiken wahnsinnig spannend. Ich bin total gespannt, fand es total aufregend, wie aus dem feministisch motivierten Power-Girl-Hub-Grüne jetzt innerhalb von 2 Tagen wieder wirklich so eine schwitzige Unterhosenpartei Habeck-Sexiness geworden ist. Also es ist wieder der wuschelige...
Da müsste man jetzt ein bisschen ins Detail gehen. Ich glaube, die Grünen haben schon viel zu früh falsche Entscheidungen leider getroffen. Das ist meine Meinung. Aber es ist jetzt auch... Komm, lass uns da... Es gibt momentan genug Podcasts und genug Leute, die sich darüber urteilen.
Ja, und vor allem haben wir da absolut null Kompetenz für. Es ist wirklich nur komplettes Gefühl.
Aber wir sind beides Männer des Volkes und wir haben eine Meinung und die dürfen wir mal sagen.
Ja, genau. Und das Testosteron, was durch unsere Adern fließt, hat es leider nicht geschafft, uns davon abzuhalten, die Meinung einfach rauszuposaunen. Was einerseits natürlich sehr ärgerlich ist, andererseits würden wir dann heute auch unseren Lebensunterhalt nicht verdienen können. Von daher muss man sagen...
Wieso? Was meinst du jetzt gerade?
Ja, wir sind aufgeladene Typen unser großes Rumgelabert, der Satz, den ich von deiner Mutter kenne, jede zweite Woche schreibt er mir eine SMS und sagt dann immer, ja, Olli Schulz war immer
zügel
schon so.
Den mal.
Zügel den, der hat zügel früher immer schon eine große Klappe gehabt und das bei meiner Mutter ist doch bei dir genauso, dass sie immer sagt, Mensch, kannst du dem nicht mal Einhalt gebieten und so. Und ehrlicherweise wissen wir das untereinander, das klappt natürlich nicht. Weil wir
ganz
einfach
ehrlich, das mit dem Testosteron, kann ich dir sagen, ne, ich bin ja 8 Jahre dir voraus, lässt langsam nach, keine Sorge. Ja.
Kriegt man dann so auf einmal so größere Brustwarzen und irgendwie, oder was passiert dann?
Man ist einfach entspannter.
Ach so.
Ich bin einfach entspannter als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Glaube ich jedenfalls.
Lass uns noch einen größeren Brustwarzen liegen.
Das liegt vielleicht daran, dass ich jetzt mit meinen eigenen Brustwarzen eine wahnsinnig gute Zeit haben kann. Jan, lass uns noch über was anderes reden.
Oh, come on.
Freddie Quinn wird 90 Jahre alt.
Das gibt's gar nicht. Ich habe gehört diese Woche, dass einige Leute sich gewundert haben, dass er noch lebt, aber der lebt noch. Ja. Junge, komm bald wieder,
Hamburg Poppenbüttel, glaube ich, lebt er. Eine der letzten Ikonen, ein Typ, der total undurchsichtig ist, von dem man nicht viel weiß. Es gab immer mal irgendwelche Schlagzeilen. Vor 10, 15 Jahren wurde er mit irgendwelchen Waffen zu Hause irgendwie von der Polizei hops
genommen. Butterfly-Messer oder was?
Weil er irgendwie einen Waffenkeller hatte oder sowas, das müsste man mal googeln.
Er ist 90 Jahre alt, das hat er so gelernt früher, dass man Waffen im Keller haben muss.
Er ist nie zur See gefahren, war trotzdem, du hast ja auch meine Doku geguckt, ich war ja bei Armin, dem Seemann im Seemannsheim, der auch großer Freddie Quinn ist. Obwohl er nie zur See gefahren ist, hat er die Leute trotzdem überzeugen können davon, Seemannslieder zu singen und sich als Seemann darzustellen. Unglaublich, man kennt seinen richtigen Namen, glaube ich, auch gar nicht. Und er ist ein Typ mit vielen Geheimnissen, was heute in der medialen Welt nicht mehr möglich wird. Glaube ich, sein Leben so...
Bei Freddie Quinn weiß man nicht, wen hat er gewählt. Man weiß es nicht, er ist so undurchsichtig. Man weiß es nicht.
Aber ich packe jetzt mal einen Song von ihm auf die Liste. Oh. Und zwar Via, einer der reaktionärsten Songs, den die Toten Hosen auch mal gecovert haben. Da geht es gegen die Jugend. Wir schämen uns für euch, weil ihr im Park rumlungert und so. Ein wirklich unangenehmer, krasser Song. Hört euch den mal an, falls ihr den noch nicht kennt. Via von Freddie Quinn. Das war, also so wurde mit der Jugend in den 70ern umgegangen. Oder war es sogar 60er? Ist echt ein unangenehmer Song, aber irgendwie auch ein Zeitdokument.
Ja, aber würde ich mir ehrlich gesagt auch wünschen, bei der Bundestagswahl die Erstwähler haben hauptsächlich FDP gewählt, dass ich schon mal sage, diesen Song von Freddie Quinn, den du jetzt gerade auf die Liste gepackt hast, den möchte ich gar nicht so ironisch hören, sondern das ist schon, ist das jetzt die Perspektive, dass da jetzt die ganzen 18-Jährigen alle Startups gründen wollen und bei irgendwie, oder Twitch-Millionäre werden wollen, die wählen FDP als erste Partei. Was ist denn los, Olli? Was ist denn los mit der Jugend?
Ich glaube, das liegt an den Corona-Maßnahmen, dass die sich da halbwegs so rausgehalten haben, die FDP. Und dass viele junge Leute gefrustet sind und dachten, der Lindner, der spricht unsere Sprache. Nein, spricht er nicht. Er weiß nur, was ihr hören wollt. Oder die FDP ist ja auch nicht doof. Also ich meine generell diese Außenwirkung, die sie da haben. Und das ist natürlich, glaube ich, gut angekommen bei den jungen Leuten.
Ich finde es so geil, wie wir heute Abend so wirklich... Also einfach zwei ältere
Herren. Ja, Mann, weil wir uns das jetzt auch reingezogen haben.
Nee, aber ey, das waren belastende zwei Tage. Ich find's aber geil, wenn wir, lass uns einfach mal ein schönes Bierchen trinken. Weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte die Nacht von Sonntag auf Montag, habe ich echt schlecht geschlafen. Und denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Ich bin aufgewacht um 2 Uhr nachts und konnte nicht einschlafen bis 4 Uhr morgens, weil ich aber auch echt erleichtert war, dass der Scheiß vorbei ist. Es ging mir so auf den Sack.
Ist ja noch nicht
vorbei. Naja, aber ist mir scheißegal. Die Wahl ist doch jetzt erstmal gelaufen. Ist mir am Ende scheißegal, wer das jetzt wird. Ist nicht wirklich scheißegal, aber es ist also das Schlimmste, dieses aufeinander losgehen und dieses Rumgekloppe und in Zugespitze, auch seit Januar ist das ja, es begann irgendwie mit der Wahl Armin Laschet oder Friedrich Merz, das war schon, dann kam davor im letzten Jahr, war ja dann auch noch hier Olaf Scholz, die SPD war ja vor 2 Jahren schon, das ist ja alles die letzten 2 Jahre auf diesen Moment vorgestern Abend hinausgelaufen und ich war so erleichtert, dass es vorbei war und ich habe den ganzen Montag echt nur, guck mal, wie ich rumlaufe. Ich habe mein Kebab-Land-T-Shirt an.
Das wollte ich dich fragen. Du hast eine kurze Hose an, als wenn du gerade vom Sport kommst.
Nee, natürlich nicht. Ich habe einfach den ganzen Tag im Bett gelegen. Ich habe heute einfach meine Tage. So, ganz einfach. So ist es.
Verstehe.
Ich habe mein Kebab-Land...
Hast du dir mal einen Tag für dich gegönnt?
Ich habe meinen Tag für mich gegönnt. Ich muss auch nicht arbeiten. Ich habe diese Woche keine Sendung, weil Deutscher Filmpreis ist am Freitag. Ich bin also echt tiefenentspannt, aber musste wirklich heute den ganzen Tag im Bett liegen und war echt kaputt, einfach fertig. Fertig mit der Welt. Und habe mir dann die ganzen Pressekonferenzen reingezogen und... ach ja, es war irgendwie... Ey, hat Alice Weidel eigentlich irgendwann mal gute Laune? Ich habe die noch nie irgendwie mit guter Laune gesehen.
Hast du Ingo Zamperoni gestern gesehen? Der war äußerst souverän ihr gegenüber. Hast du dieses Gespräch gesehen?
Habe ich leider nicht gesehen. Ingo Zamperoni. Ich habe gestern irgendwie noch Anne Will geschafft. Und dann bin ich irgendwann nach Anne Will auch so weggedüdelt.
Habe ich auch kurz mal reingeguckt.
Und dieser Volker Wissing, also wirklich, also kein Lokismus und sowas, ne? Aber wenn du den in Schwarz-Weiß siehst, Volker Wissing, den Generalsekretär der FDP, vor Schwarz-Weiß und irgendwie... mit so einer Wehrmachtsuniform, würde man sich nicht wundern, wenn der irgendwie im Oberkommando der Wehrmacht irgendwie damals bei Stauffenberg auf der richtigen Seite natürlich mit dabei war, na klar. Aber das ist so ein schneidiger Typ, so ein bisschen aus der Zeit gefallener Politiker aus Rheinland-Pfalz. Da hat er schon so eine Ampelkoalition mit Malu Dreyer und den Grünen organisiert. Vielleicht ist das jetzt der Mann, der im Bund das Ampelwunder möglich macht. Ey, aber wie das wohl riecht, wenn Christian Lindner und Robert Habeck und Olaf Scholz mal so einen ganzen Nachmittag
in einem Raum.
Ganzen Nachmittag.
Vielleicht machen die einfach Toastwichsen. Armin Laschet und Olaf Scholz machen Toastwichsen um die Kanzlerschaft. Wer zuerst kommt, ist Kanzler, der andere ist das Toast.
Oh Gott, sorry. Ja, sorry, es ist spät am Montag.
Ja, und ganz ehrlich, das muss auch einfach mal alles mal raus.
Das muss auch
Oh Gott.
Es ist euer Polit-Podcast mit wirklich, also mit scharfen Analysen versuchen wir für euch die Bundestagswahl nochmal auseinanderzunehmen. Ja.
Zwischendurch aber auch mal eine andere Sache. Ich habe gestern was gelesen über Mauersegler. Kennst du Mauersegel? Mauersegler, das ist eine Vogelart. Und weißt du was? Das sind die einzigen Vögel, die im Fliegen schlafen können.
Und die SPD gewählt haben bei der Bundestagswahl.
Genau, schlaftrunken. Mauersegler schlafen beim Fliegen. Das ist eine Eigenart, die kaum ein Vogel beherrscht.
Das machen Menschen
aber der
auch.
Mauersegler kann das.
Machen Menschen auch. Ich bin auch schon öfter geflogen und bin einfach eingeschlafen. Ich hab mal mit einem Schauspieler gedreht, ich möchte den Namen nicht nennen, der hatte die Eigenart, immer wenn er sich auf den Maskenstuhl gesetzt hat, ist er sofort eingeschlafen. Und zwar sofort und super laut schnarchend.
Es gibt Leute, die haben das Teil, die können sofort überall schlafen, wenn sie wollen.
Aber das hat er hinterher auch gesagt, als er dann aufgeweckt wurde. Der hat sich auf den Maskenstuhl gesetzt und der war durch jahrelange Filmarbeit so konditioniert, dass der sofort weggeknackt ist. Obwohl drumherum echt Radio lief und alle Leute ihn geschminkt haben und sowas. Der ist einfach eingeschlafen. Das habe ich total bewundert. Weil das sind so die Momente, auch beim Friseur würde ich gerne einfach einschlafen. Kriege ich aber nicht hin.
So es gibt Leute, die können sowas, die sind so konditioniert. Ich war mal mit Alexander Kluge essen und beim Italiener. Und wir haben zusammen, ich war ja Gast bei ihm in seiner Sendung. Ja. Und dann habe ich mit dem gegessen vorher. Und dann hat er zu mir gesagt, es war ein überfüllter italienisches Restaurant. Wir saßen uns gegenüber und 85 Jahre war der da schon alt. Ich glaube, der ist schon 87 Jahre alt, Alexander Kluge. Und dann hat er zu mir gesagt, ich muss mich mal kurz ausruhen und hat vor mir die Augen, mit seine Hände auf die Augen gelegt, also auf den Tisch gestützt und seine Hände zu, mit den Händen die Augen zugehalten. Ich zeig's dir gerade, wie so zugehalten. Und ist in dieser Position 10 Minuten verharrt. Und ich saß ihm an einem kleinen Tisch genau gegenüber. Und er ist einfach weggedriftet, obwohl es völlig überfüllt und laut war. Und hat eigentlich 10 Minuten geschlafen an diesem Tisch. Das fand ich unfassbar faszinierend. Das würde ich nie vergessen.
Mega cool. Kann man sich nicht sowas irgendwann ab welchem Alter darf man das sich aneignen? Diese solche Art von exzentrischen...
Ab 48. Und das werde ich. Nächste Woche werde ich 48 haben.
Ich weiß, ich habe das schon in meinem Kalender gesehen.
Ja.
Wirklich?
Wirklich.
Glaubst du mir das nicht, dass ich mit deinem Geburtstag im Kalender angetragen habe?
Ich habe deinen auch im Kalender.
Ja, ich weiß. Wir haben uns schon gegenseitig süße Geschenke gemacht, aber nicht immer. Natürlich nicht jedes Jahr, damit es eine Überraschung bleibt. Und 48, ehrlich gesagt, wenn man da jetzt zu tief in die Geschenkekiste reingreift, dann kann es auch schnell in deinem Alter zu Depressionen führen, weil dann denkt man, oh Mensch, jetzt wird die 48, jetzt kriege ich so ein großes Geschenk. Bestimmt denkt er, das ist das letzte Mal, dass er mir was schenkt und sowas. Nee, mit 50, Olli.
Dann ich habe gestern Abend noch geguckt nach coolen Leuten, die mit 48 richtig geil drauf waren. Ich gucke ja immer, das finde ich immer ganz gut. Welcher Künstler hat was in meinem Alter gemacht? Mhm. Wer hat mit 47 oder mit 48 irgendwas Großartiges veröffentlicht? Mhm. Und? Also bei Musikern gibt es wenige. Regisseure werden jenseits der 40 erst richtig gut.
Ja, bei Loriot war es ja, glaube ich, so, dass er, glaube ich, erst mit 71 oder sowas angefangen oder mit 60 oder sowas.
Kinofilme zu drehen. Der erste Film, da war der 58 oder so, ja.
Also in 10 Jahren unglaublich. Das heißt, wir haben noch entspannt viel Zeit, Kinostars, Kinolegenden zu werden. Ja.
Es ist alles noch möglich. Also Leonard Cohen war mit 48 auch noch richtig gut zum Beispiel. Bob Dylan hingegen war nicht so gut mit 48. Also der hat da seine christliche Phase und, glaube ich, seine Drogenphase gehabt. Äußerst viel geschwitzt hat der Mann zu dieser Zeit. Ich guck mir dann so Videos an von Leuten, genau, das mache ich wirklich. Ich guck mal, wann war der und der 48? Zum Beispiel Götz George, wie war der drauf mit 48? Rechne ich aus, wie alt er war und guck mir dann irgendwas an. Götz George war jetzt nur ein Beispiel.
Ich guck Götz Alsmann, wie war der drauf mit 48? Dann sehe ich, ach guck, der ist erst 43. Der ist doch gar nicht 48.
Ja, also man muss sich ein bisschen, muss man vergleichen. Und Mozart war noch, Mozart war schon tot in meinem Alter.
Ja und?
Das ist auch immer ganz gut zu sehen, welche großen Promi-Größen nicht so alt wurden, wie du jetzt schon bist, ist auch manchmal ein Trost.
Du hast auf jeden Fall Mozart schon übertroffen und muss man ehrlicherweise sagen, hast auch wirklich die geileren Texte geschrieben. Mozart ist wirklich lyrisch eine Katastrophe, finde ich.
Da würden jetzt auch nicht so viele kommen, wenn er spielt.
Nee, glaube ich auch nicht. Und was für eine arrogante Idee von den Eltern, dass sie den dann mit 6 schon irgendwie zu irgendeinem König oder dem Fürsten hingeschickt haben, damit er da zeigen kann mit seinen kleinen Klimperfingern, was er kann.
Ja, das ist ja halt so ein Eiskunstlaufkind gewesen, bevor es Eiskunstlauf gab.
Mit Soccer Mom und Soccer Dad, die dann ihn irgendwie versucht haben, groß rauszubringen. Wie so Eltern, die ihre Kinder bei The Voice Kids anmelden oder so.
Ja, die Eltern würden dem so eine krasse Instagram-Präsenz jetzt bescheren, wenn der jetzt leben würde.
Ja, die Eltern würden irgendwie die Stay Music Academy irgendwie in Berlin-Prenzlauer Berg in der Torstraße organisieren. Ist nicht Prenzlauer Berg, doch, ist zum Teil Prenzlauer Berg. In der Torstraße schön so eine große Musikschule und der Kleine muss natürlich dann beim König vorspielen und so. Aber nicht in Deutschland, sondern weil er was Besseres ist in Österreich.
Ja, oder in Frankreich.
Ulala. Und dann, aber natürlich entwickelt der Junge, weil er so prominent ist mit der Zeit und durch diesen ganzen Fame, weil er viel zu früh reingedrückt worden ist, wie Heintje oder wie Lena Meyer-Landrut, so Kompensationsmechanismen und dreht sexuell völlig durch. Das wissen ja viele gar nicht, dass Mozart wirklich ziemlich viele Kinks hatte, die wirklich heutzutage schon echt ganz schön spicy sind. Und zwar so, dass man die Forscher das gar nicht sagen möchten, was der sich alles in den Po reingesteckt hat. Das mit die Fiedel und sowas, die ganzen Geigen und Instrumente und diese.
Und auch viel unter die Vorhaut. Nicht nur hinten, sondern. Also er hat sich auch viel kleine Instrumente.
Der hat sich, aus sicherer Quelle weiß, ich habe einen guten Draht nach Österreich. Es gibt eine Geschichte, dass sich Mozart nackt im jugendlichen Alter auf ein Cembalo gelegt hat und gebeten hat, ein bestimmtes Stück zu spielen, weil dann die Cembalo-Zupfereien diese Saiten eben im Testikelbereich so stimuliert haben, dass ihm da voll einer abging. Der lag quasi unten rum, also mit den Testikeln in die...
Ja, dann hat sich das, und dann, wenn das immer so nach oben gegangen ist, die Ausschläge
und,
von den...
Und dann haben die Testikel in den Cembalo-Saiten verhakt. Das war auch die einzige Art, wie überhaupt Mozart das Cembalo überhaupt nur ertragen konnte. Was ja auch durch Mozart, muss man mal sagen, das Cembalo ist durch Mozart eigentlich komplett aus dem Mainstream verschwunden. Weil der hat so auf Piano gesetzt, dass die Leute dann, weil er eben so berühmt war, das Cembalo wirklich nicht mehr wollten. Und da mussten viele, gerade bürgerliche Familien, mussten ihre Cembalos wegschmeißen. Das war
das ist so wie Kurt Cobain später, der mit Grunge dafür gesorgt hat, dass Heavy Metal aussterbt.
Ja, und das ist wirklich krass, was das auch für die Cembalo-Industrie bedeutet hat, dass Mozart so aufs Klavier gesetzt hat. Da sind noch immer viele Cembalo-Hersteller wirklich tief böse.
Tief getroffen. Ja, tief geschichtliche getroffen. Erinnerungen mit Jan Böhmermann und Olli Schulz.
Geschichten auch noch aus der Geschichte hier.
Geschichten aus dem Paulanergarten.
Genau, ja, also ist, und das noch ganz kurz zum Abschluss, weil weißt du, woran Mozart gestorben ist? Er war Corona-Leugner. Er hatte eine Halsentzündung, hat aber gesagt, ist nix, ich muss nichts machen. Und die alle so, damals Professor Christophorus Drostinski, der
angeblich soll Elvis gestorben sein, weil er Scheiße gefressen hat. Kein Witz, ich habe gelesen, in seiner Obduktion hat der Arzt gesagt, es wurde eine lehmige Masse in seinem Darm gefunden. Das ist kein Witz.
Vielleicht aber, hat er bei den Koalitionsverhandlungen von Christian Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz den Kürzeren gezogen. Es kann auch sein, dass er das Toast essen muss. Mit einer Zeitmaschine. Oh Gott, ja, es ist, ja, ich würde mir
wünschen. Es ist die kleine Mittwochswende,
es ist die Mittwochswende. Da müssen wir nicht so genau sein und da müssen wir nicht politisch akkurat sein. Das haben, ey, was macht Jörg Schönborn eigentlich, wenn am Abend mal der Touchscreen aus ist? Ob der nach Hause geht und einfach, weil er irgendwie so konditioniert ist, vom ganzen Tag über irgendwie da auf dem Screen
rumdrückt. Was zwischen der Bundestagswahl generell?
Ich glaube, Jörg Schönborn kommt nach so einem Sonntagabend nach Hause und drückt den ganzen Tag auf der Mikrowelle noch rum. Morgens auf dem Kühlschrank drückt er rum und dann die Frau mir schon, hey,
Jörg. Vielleicht ist er aber auch einfach Schausteller und hat noch einen ganz anderen Beruf und ist so ein fahrendes Volk und hat einen Autoscooter, irgendwas. Man weiß es bei manchen Leuten. Sieht man den sonst, ganz ehrlich?
Ich weiß gar nicht, was der sonst beruflich macht. Ja. Ich glaube, der ist Pförtner beim NDR.
Kann sein. So, seriöser werden wir heute nicht mehr.
Nee, es tut uns echt leid, wenn es ein bisschen fäkal wurde. Aber mir war das ein großes Anliegen, mal das Cembalo-Sterben im 18. Jahrhundert mal anzusprechen, an dem Mozart wirklich maßgeblich Schuld hatte. Und dass der Typ ein Corona-Leugner war, ist ja auch inzwischen
bekannt.
Gesichert. Und er hätte auch mitgemacht, wenn Mozart noch gelebt hätte, bis ins Jahr 2020, wäre er auch bei diesem komischen Schauspieler-Video von Jan-Josef Liefers mit dabei gewesen. Und hätte mit Til Schweiger irgendwie...
Der wäre ganz vorne mit dabei gewesen,
der Wichser, ganz ehrlich. Mozart, und hat wirklich in seinem Leben nichts Geiles gemacht, außer diese schönen Pralinen, die esse ich immer, wenn ich in Salzburg bin. Das hat er wirklich
gut gemacht. Die finde ich überbewertet.
Nee, finde ich nicht. Das ist das Beste, was Mozart je gemacht hat.
Wirklich?
Ja. Und ich möchte noch mal ganz kurz nach Graz grüßen, weil weißt du, dass am letzten Sonntag auch Graz gewählt hat? Und weißt du, wer in Graz die stärkste Partei geworden ist?
Die Arnold Schwarzenegger-Partei.
Nee, die Kommunistische Partei Österreichs.
Okay.
Herzhaft, ich glaube 29% im Stadtparlament von Graz sind jetzt volle Kommunisten. Ich weiß
für
nicht,
mich wirkt Graz immer wahnsinnig grau, als wenn da die 70er Jahre nie irgendwie sich hätte. Ernsthaft, das passt.
Das kann am Kommunismus liegen, der in Graz noch graziert. Der Kommunismus ist noch nicht ganz tot. Es brennt noch eine Flamme und wenn irgendwo auf der Welt das Licht des Kommunismus wieder angezündet werden muss, fahr nach Graz, da brennt die Flamme noch mit 29% oder so. KPÖ. Die KPÖ.
Ich fand wirklich, das hat immer so grauen Anstrich Graz, immer wenn ich da gespielt habe. Waren auch nie die besten Konzerte. Hat was Düsteres, Dämonisches. Kann gut sein, dass da der Kommunismus nochmal seine Keimzelle entdeckt.
Olli,
ja?
Du bist ja 8 Jahre älter als ich. Was ist eigentlich Kommunismus?
Was das ist?
Ja.
Wenn die Nike-Stores dicht machen.
Beziehungsweise alle Nikes tragen müssen.
Oder alle Nike tragen müssen. Das kann auch
Kommunismus. Und der Nike-Store dem Staat gehört. Das ist dann Kommunismus. Ja. Den wird es jetzt mit Franziska Giffey zum Glück in Berlin nicht geben. Ich hoffe da in Berlin einfach, damit es Berlin einfach mal so ein bisschen Disziplin gibt, dass jetzt ist aus irgendwelchen Gründen zu einer Koalition aus SPD, AfD und CDU kommt, unter Führung von Franziska Giffey. Die es schafft, die Spangenkoalition, die Querkoalition unter Franziska Giffey. Und ich glaube, die AfD würde ja sagen, weil sie das autoritäre Gehabe von Franziska Giffey geil findet und drauf steht, dass sie die Doktorarbeit und auch die Masterarbeit nicht so ganz sauber.
Aber da drücken wir mal Auge zu, ey, wenn Armin Laschet wirklich Bundeskanzler wird, dann ist wirklich, ey.
Dann lege ich mich aufs Cembalo und spiele eine kleine Nachtmusik.
Nee, ich spiele, du legst dich einfach nackt drauf.
Also Entschuldigung für diese Sendung. Wir sind auch durch. Tut uns echt leid, aber es ist wirklich...
Da sind halt auch komische Typen.
Was die Politik aus den Menschen macht, das ist es nämlich. Was das Berlin, der politische Betrieb, aus uns als Künstlern gemacht hat in der Pandemie.
Ja, wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Kommt gut bis zum Sonntag durch diese Tage. Wir hören uns dann wieder mit einer familienfreundlicheren Sendung. Macht's gut und danke fürs Zuhören.
Tschüss.